Ja, es ist gut, dass ihr gekommen seid, um in das Wort Gottes hineinzuschauen und von Gottes Liebe sich verändern zu lassen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns Klarheit schenkt in seinem Wort, dass wir es verstehen und vor allem, dass wir das so weit verstehen, dass es in unseren Handlungen, in unseren Taten sich widerspiegeln möge. Lass uns zum Gebet aufstehen. Danke, Gott, unser Vater, dass du uns geliebt hast. Ja, du hast uns zuerst geliebt, als wir noch gar nicht nach dir fragten, nach dir suchten. Und dennoch liebtest du uns und hast deinen Sohn für uns hingegeben. Du hast das Liebste gegeben für uns, für Menschen, die dich ablehnten. Danke dir dafür, dass du in deiner Liebe so souverän warst und so stark warst, dass du uns nachgegangen bist und dass du uns erweckt hast, dass du uns überführt hast und durch deinen Heiligen Geist an uns gewirkt hast. Und wir durften erkennen, dass wir ohne dich nicht auskommen, dass wir ohne dich nicht überleben können, ohne deine Liebe. Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort, und dass dein Wort in uns sichtbar wird. Genauso wie deine Liebe sich offenbart hat in deinem Sohn, so möge sich diese Liebe auch weiter pflanzen, auch in uns und durch uns an andere Menschen weiterfließen. Ich bitte dich, dass du uns dabei segnest und unsere Herzen öffnest für das Verstehen deines Wortes. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wie wir das schon seit einigen Bibelstunden, wir sind im Johannesevangelium sind wir angekommen zu diesem Punkt, wo Jesus Christus nicht mehr öffentlich auftritt, sondern im engen Kreis mit seinen Jüngern diese Gemeinschaft hat. Und diese Gemeinschaft unter ihnen naht sich dem Ende zu. Wir haben gelesen darüber, dass Jesus diese Gemeinschaft mit ihnen beging, als sie das Abendmahl gefeiert haben. Also sie haben das Passamahl gefeiert und während des Passamahls haben sie dann das Abendmahl gefeiert. Dann hat Jesus ihnen ein deutliches Zeichen gesetzt, indem er ihnen die Füße gewaschen hat und ihnen ein Beispiel gegeben hat, was es heißt, einander zu dienen, füreinander da zu sein, einander zu respektieren und einander höher schätzen als sich selbst. Und Jesus weiß ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Er weiß ganz genau, welchen Weg er gehen wird. Und er weiß, dass vieles auf ihn zukommt, dass er zwar weiß, aber seine Jünger es nicht verstehen werden. Sie werden es nicht begreifen. Sie werden überfordert sein. Und Jesus möchte sie vorbereiten. Er möchte ihnen es aufzeigen, was geschehen wird und was wichtig ist. Was wirklich jetzt in dieser Situation, wo sie kurz vor der Trennung mit ihrem Meister stehen, was für sie sehr wichtig sein wird in dieser Situation. Und er spricht zu ihnen ermutigende, eindringliche und richtungsweisende Worte und Hinweise. Und an diese Worte wird später der Heilige Geist, der Beistand, der kommen wird sie daran erinnern. Also ich glaube nicht, dass einer der Jünger und vor allem nicht Johannes zu dem Zeitpunkt gesessen hat und so, sage ich mal, seinen Zettel gezogen hat, sein Büchlein, wie auch immer, und dann aufgeschrieben hat, was Jesus jetzt gerade gesagt hat. Sondern der Heilige Geist hat es ihm später offenbart und ihm sie erinnert. Und das hat Jesus selbst gesagt. Er wird euch an meine Worte erinnern. Und genau das tut Jesus jetzt, er spricht zu ihnen in diese Situation. Ich fand in einer Auslegung einige Aussagen, die sehr charakteristisch sind für dieses Kapitel und für einige Passagen aus diesem Kapitel, die fand ich sehr zutreffend. Ich möchte die mit euch auch so teilen, als sozusagen als Überschriften für gewisse Aussagen, die Jesus macht. Also wir haben in Kapitel 14, die Verse 12 bis 14, haben wir gesehen, wie die Werke des Sohnes Gottes sich in uns fortsetzen. Jesus Christus hat Werke getan und er sagt, diese Werke werden sich in euch fortsetzen. Als er sagte, ihr werdet Dinge tun, sogar größere Dinge tun, die ich getan habe, es werden Dinge sein, die ihr aus Glauben zur Ehre Gottes tun werdet. Und dann haben wir weiter gesehen in Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, und das war in der Predigt am Sonntag, wo wir sahen, wie das Leben des Sohnes Gottes sich in uns fortsetzt. In diesem Beispiel, dass wir gesehen haben, wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das Leben, das in mir ist, fließt in euch weiter, wird in euch fortgesetzt. Und dieses Leben wird sich in der Frucht sichtbar werden. Und diese Frucht ist ein Indikator, dass dieses Leben, das in mir ist, auch in euch sich fortsetzt. Und auch das dient zur Ehre Gottes. Und heute sind wir in Kapitel 15, ab Vers 9. Und in diesem Abschnitt, ab Vers 9 bis 17, da sehen wir, wie die Liebe des Vaters und des Sohnes sich in uns fortsetzt. Also wir sehen diese Parallelen, die wir erkennen. Das darf nicht wahr sein. Wir sehen diese Parallelen, wie sich alles in den Jüngern sozusagen fortsetzt. Jesus war der Gesandte seines Vaters und er gibt diese Sendung an seine Jünger weiter. Und wir lesen diesen Abschnitt, Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Da lesen wir Folgendes. Endlich muss ich auch was aufsetzen. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten und sie in Entschuldigung. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr tut, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also wie ich schon angesagt habe, dass in diesen Versen sehen wir, wie die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes sich in uns, in seinen Jüngern fortsetzt. Und hier im Vers 9 sagt er, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. bleibt in meiner Liebe. Jesus fordert seine Jünger auf, in seiner Liebe zu bleiben, genauso wie er selbst in der Liebe des Vaters geblieben ist. Also Gott ist die Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe, er ist die Quelle der Liebe, er ist Liebe. Und genau dort, in dieser Liebe, dort sollten die Jünger bleiben. Und in Versen 10 bis 11, da erklärt Jesus, was es heißt, in der Liebe Gottes zu bleiben. Da heißt es als erstes: Wenn ihr meine Gebote haltet, so seid ihr wirklich meine Jünger. Also sie sollten seine Gebote halten. So bleibt er in meiner Liebe. Jesus ist gekommen in diese Welt und hat das Wort vom Reich, vom kommenden Reich Gottes gepredigt. Das waren seine Gebote. Er predigte vom Reich Gottes und von der Gerechtigkeit, die Gott fordert. Die Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen bleibt. Das ist Gottes ausdrücklicher Wille. Das sind diese Gebote. Und in diesen Geboten, sagt Jesus, sollt ihr bleiben. Und er sagt hier: So wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe und auch in seiner Liebe geblieben bin. Und drittens, dieses Bleiben in der Gebote und das Befolgen der Gebote ist der Schlüssel zur Freude. Damit eure Freude in euch bleibe, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also Jesus selbst freute sich, den Willen des Vaters zu tun. Er sagt es sogar an einer Stelle: Es ist meine Speise. Es war für ihn sehr wichtig und sehr entscheidend, den Willen des Vaters zu tun. Und da fand er seine Freude. Das war seine Freude. Und das empfiehlt er auch seinen Jüngern und sagt: Bleibt in meiner Liebe und haltet euch an meine Gebote. Genauso wie ich das getan habe und die Gebote meines Vaters ausgeführt habe, befolgt habe. Eine Frage an uns: Wann hast du eine tiefe und zufriedenstellende Freude erlebt? War es nicht, als du etwas getan hast, wo du sagst, das war richtig, das war wirklich gut getan, und das musste ich tun, das wollte ich tun, ich habe es vollendet? Findet man da nicht eine tiefe, eine ermutigende, eine zufriedenstellende Freude? Nach einem getanen Auftrag zum Beispiel. Und wenn es gelungen ist. Und das fordert hier Jesus von seinen Jüngern, wo er sagt: Bleibt in meiner Liebe, indem ihr meine Gebote haltet. Und in Vers 12, da erinnert er sie an sein wichtigstes Gebot, das er ihnen gegeben hat. Und zwar hat er das gesagt in Johannes 13, Verse 34 und 35, wenn ihr das aufschlagen möchtet. Da sagt er Folgendes, Johannes 13, Vers 34 und 35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus erinnert sie hier noch einmal an diese Aussage, die er damals getroffen hat, und sagt hier in Vers 12: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Entschuldigung, bin im falschen Kapitel, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dann erklärt es noch einmal in Vers 13, was es heißt, diese wahre Liebe zu haben. Da heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Hier sagt er mit anderen Worten, wahre Liebe ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen, sein Leben zu lassen für seine Freunde. Später wird Johannes in seinem ersten Brief diese Aussage Jesu an die Gemeinde anwenden. Und das lesen wir zum Beispiel in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Und da schreibt er Folgendes. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir sehen, dass Apostel Johannes es direkt auch an die Gemeinde anwendet. Und dann erklärt er, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Und in Kapitel 4, Verse 7 bis 12, da sagt er es noch einmal mit einer anderen Betonung. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Also hier bringt er es nochmal auf den Punkt und beschreibt, was es mit dieser Liebe auf sich hat und wie die ganze Gemeinschaft der Gläubigen mit dieser Liebe durchdrungen ist, wie alles in dieser Atmosphäre der Liebe gedeihen soll, kann und darf. Aber hier in diesem Abschnitt sagt er, ihr seid meine Freunde, und er meint hier seine Jünger. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, sagt er in Vers 13. Auf den ersten Blick scheint diese Aussage etwas widersprüchlich zu sein. Es klingt so widersprüchlich. Ihr seid meine Freunde, sagt er zum einen, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Knechten und Sklaven hat man geboten. Also die sollten etwas tun. Und Freunde? Habt ihr auch solche Freunde, denen ihr Befehle erteilt? Dann werden es nicht lange eure Freunde sein, glaube ich, ne? Wenn ihr einfach nur Befehle erteilt. Freunde bittet man. Ja? Also ich kenne das so, dass Freunde man bittet und gebieten kann ich ja nicht. Aber an Sklaven hat man einfach nur Befehle erteilt. Also man hat ihnen was geboten. Aber in Vers 15, da bringt Jesus diese zwei Begriffe zusammen und er bringt sie folgendermaßen zusammen. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Obwohl seine Jünger standesgemäß, also von der Berufung her, seine Untergebenen waren. Und Jesus bringt das auch auf den Punkt, als er ihnen die Füße wusch und ihnen das dann danach erklärte, dieses Beispiel, und er sagt ihnen auch: Ihr nennt mich Meister und Herr, und ich bin es auch. Ich bin euer Meister und Herr. Jesus war ihr Meister. Und dennoch nennt er sie Freunde, welche seinen Geboten aus Überzeugung folgen. Wir erinnern uns noch an die Aussage, die Petrus macht, wo Jesus auch sie fragte, die Jünger, und sagte, wollt ihr nicht auch weggehen, wie die anderen Jünger weggegangen sind? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wir sehen eine tiefe Überzeugung in diesen Worten des Petrus. Und auch die anderen Jünger, die da sich gerade nicht zu Wort melden, aber bei Jesus geblieben sind, von denen können wir ausgehen, dass sie seinen Geboten gefolgt sind aus Überzeugung. Auch wenn sie Einzelheiten nicht verstanden haben, das ist erst später geschehen, als der Heilige Geist gekommen ist und sie an die Worte Jesu erinnert hatten. Aber dennoch folgen sie ihm aus Überzeugung. Und Jesus erklärt das auch, warum sie Freunde genannt werden. Weil Jesus seinen Jüngern sein Vorgehen, seinen Plan offenbart hat. Er hat es offengelegt, was mit ihm geschehen wird, was mit ihnen geschehen wird. Und das ist der entscheidende Unterschied zu einem Knecht, zu einem Sklaven. Jesus hat seinen Jüngern es offenbart, was geschehen wird. Und wir haben es gelesen, dass er immer wieder ihnen gesagt hat, wir gehen nach Jerusalem hin und dort werden sie mich gefangen nehmen. Sie werden mich ausliefern an die Heiden, sie werden mich töten, aber ich werde auferstehen. Also so in Kürze der Plan, den Jesus ihnen immer wieder offenbart hat, ihnen gesagt hat. Sie haben es nicht verstanden, nach und nach mussten sie es akzeptieren. Und das ist aber dieser entscheidende Unterschied, dass Jesus sie Freunde nennt, weil er sie mit hineinnimmt in diesen Plan. Und ihnen es offenlegt. Genauso sagt er, wie ich es vom Vater gehört habe. So sage ich es an euch weiter. Und dennoch sagt er in Vers 16, ist es meine Initiative. Es ist etwas, was ich tue. Wir lesen hier in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Er sagt hier nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wenn wir uns erinnern, wie Jesus Christus seine Jünger erwählt hat, dann merken wir, er trifft jemanden an, ja, zum Beispiel einen Petrus, und sagt, folge mir nach. Oder ein Matthäus und sagt, folge mir nach. In der Praxis damals war es so, dass Jünger sich bei einem Rabbi bewarben. Sie haben einen Rabbi gesucht, dessen Lehrer sie für gut fanden, dessen Lehrer sie richtig fanden. Und sie bewarben sich bei einem Rabbi, um in seine Schule gehen zu dürfen. Und je angesehener der Rabbi war, umso größere Bewerber hatte er, viele Bewerber, die sich dann bewarben, bei ihm in die Schule zu gehen. Und wenn man da aufgenommen wurde, dann gehörte man schon zur Elite. Es waren Jünger, die sich einen Rabbi ausgesucht haben. Und hier sagt Jesus, nicht ihr habt mich ausgesucht, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist die souveräne Handlung Gottes. Eine souveräne Entscheidung, jemanden zu erwählen. Und in diesem Fall waren es die Jünger. Und er erwählt mit einer Bestimmung. Er sagt es, ihr sollt hingehen, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Und das wird er wiederholen. Jesus wird das wiederholen in Matthäus 28, die Verse 19 bis 20, da wo wir lesen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Er hat sie berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen. Welche Art von Frucht ist hier gemeint? Es ist vielschichtig. Es ist nicht nur die eine Frucht. Es ist zum Beispiel die eine Frucht des Heiligen Geistes, die sich in einer frommen Haltung widerspiegelt, die wir in Galater 5, die Verse 22 und 23 lesen, wo es heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede und Freude und Treue und so weiter. Und dann sagt er in Philipper 1, Vers 11, wo es um das gerechte Verhalten geht, die Frucht der Gerechtigkeit. Oder in Hebräer 13, Vers 15, wo es heißt, die Frucht der Lippen. Oder mit anderem Wort, der Lobpreis, der Gott verherrlicht, der Gott groß macht. Das ist die Frucht der Lippen. Und wie Apostel Paulus es in dem Brief zu den Römern, in Kapitel 1, die Verse 13 bis 16 beschreibt, wo er sagt, ich möchte zu euch kommen, zu die Gemeinde in Rom, um unter euch Frucht zu wirken. Und er meint die Frucht, dass er das Evangelium ihnen weitergibt und dass er Menschen zum Glauben führt. Das ist die Frucht, die wir erkennen hier, wie ich anfangs erwähnt habe, in dem Befehl oder in dem, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie und lehrt sie zu halten alles. Dazu hat Jesus seine Jünger erwählt, mit dieser Bestimmung hinzugehen und Frucht zu bringen. Und er sagt, es soll bleibende Frucht sein. Es sollen nicht nur Bekenntnisse sein. Bekenntnisse sind wichtig und sind richtig. Aber wenn sie sich nur darin erschöpfen, ist es nur etwas, was dahergesagt ist. Aber diese Aussagen, die wir machen, dieses Bekenntnis, das wir geben, soll sich darin widerspiegeln, dass sich in unseren Werken des Glaubens und den Taten der Liebe widerspiegeln. Das haben wir ja gesehen, wie Johannes es dann an die Gemeinde schreibt in seinem Brief, ne, wo er sagt, wenn ihr euren Bruder seht, dass er Not leidet und euch dessen entzieht, wie bleibt die Liebe des Vaters in euch? Ihr habt dann Gott nicht erkannt. Also die Liebe, wenn ihr die schon sagt, dass ihr einander liebt, dann soll das auch sichtbar sein, das soll das in der Praxis zu sehen sein, angewandt werden. Und er sagt hier auch Folgendes, damit eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Und er gibt ihnen die Zusage, dass sie Gott bitten dürfen in seinem Namen und er wird das ihnen geben. Denn wir bitten werden in Jesu Namen, das heißt auch sozusagen in seinem Sinne, in seinem Auftrag, in seinem Willen, so wird Gott uns das geben, was wir bitten werden in Jesu Namen. Und dann sagt er hier nochmal als einen Schlussstrich, als eine Zusammenfassung in Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Es ist, wie gesagt, ein Gebot. Es ist nicht eine Empfehlung, sondern es ist eine ausdrückliche Anweisung. Und das brauchten die Jünger. Das brauchten die Jünger, das brauchen wir heute, genauso wie die Jünger damals, um in den Prüfungen, die auf sie zukommen werden, die auf uns zukommen werden, bestehen zu können, zusammenzuhalten zu können. Bleibt in meiner Liebe, sagt das Jesus hier. Und in den nachfolgenden Versen da lesen wir davon in Verse 18 bis 25, da sehen wir, wie der Hass der Welt auf den Vater und auf den Sohn sich auch ebenfalls in den Jüngern fortsetzen wird. Lass uns diesen Abschnitt lesen. Kapitel 15, Verse 18 bis 25. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich für euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. In diesen Versen sehen wir, wie der Hass der Welt auf den Vater und auf den Sohn sich in seinen Jüngern, sich in uns fortsetzt. In den Versen 18 bis 19 sagt er: Verwundert euch nicht, wenn ihr mit dem Hass dieser Welt konfrontiert werdet. Denn die Welt hat zuallererst mich gehasst. Jesus Christus kam in diese Welt und hat in dieser Welt das kommende Reich Gottes gepredigt. Er hat gute Werke getan. Er hat Werke getan, er hat Zeichen getan, die ganz deutlich ihn als den kommenden, den erwarteten Messias identifizierten. Aber seine Reden, seine Worte, sie gefielen ihnen nicht. Denn sie haben ihre Sündhaftigkeit offenbart. Sie haben aufgezeigt, dass sie so vor Gott nicht okay sind, dass sie so vor Gott nicht bestehen können. Obwohl sie es meinten, dass sie so vor Gott bestehen können, hat er es ihnen aufgezeigt, dass sie Buße brauchen, dass sie eine Hinwendung zu Gott brauchen. Und darum hat die Welt sie gehasst. Und er sagt das hier: Wenn ihr von dieser Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Wir lesen zum Beispiel in Römer Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft und Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. In Verse 28 bis 32 im gleichen Kapitel heißt es: Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, voll Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also hier wird noch einmal deutlich, wie diese Welt in ihrem Innersten aussieht, was sie ausmacht. Und dass sie auch daran Freude haben, wenn die anderen Menschen genauso handeln wie sie. Aber weil die Jünger aus dieser Welt heraus auserwählt waren und nicht zu dieser Welt gehörten, deswegen werden sie von dieser Welt gehasst. Weil ihr Verhalten sie in ihrem Verhalten überführt. Weil das Verhalten der Jünger, also der Menschen, die zu Gott gehören, ihr Verhalten überführt sie in ihrem gottesfeindlichen Verhalten. Er sagt es hier: Ihr seid aber nicht von dieser Welt, weil ich euch aus dieser Welt auserwählt habe. Und um diese Auserwählung, ja, zum einen ist es die Auserwählung und zum anderen ist es die Andersartigkeit, um dieser beiden Dinge willen, hasst euch die Welt. Ich möchte ein Zitat vorlesen, fand ich auch sehr treffend. Wer von Christus geliebt ist und die Vorrechte genießt, von denen die in diesen vorhergehenden Versen sprechen, wird von der Welt gehasst werden. Wollen wir die Liebe Christi, müssen wir auch den Hass der Welt hinnehmen. Einige versuchen das Unmögliche. Sie wollen von Gott geliebt sein und buhlen gleichzeitig um den Beifall der Welt. Sie wollen beides, die Freundschaft Gottes und die der Welt. Das ist aber unmöglich, was in Matthäus 6, Vers 24 beschrieben wird, ihr könnt nicht beiden Herren dienen. Entweder werdet ihr den einen lieben und den anderen hassen, also ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wie es auch die Apostel des Herrn gelehrt haben in Jakobus 4, Vers 4 oder in 1. Johannes 2, Vers 15. Nun sind aber die Liebe des Herrn und die Freude am Herrn so große Güter, dass kein Druck der Welt und keine Reichtümer der Welt wert sind, mit ihnen verglichen zu werden. Zitat Ende. Also wenn wir zu Jesus Christus gehören wollen, und das wollen wir, und wir gehören zu Jesus Christus, ist es ganz normal, dass uns der Hass der Welt begegnet. Und den müssen wir in Kauf nehmen. Aber er sagt in Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Er sagt hier mit anderen Worten, euch trifft genau die gleiche Verfolgung, wie sie auch mich getroffen hat. Und auch auf meine Reden haben sie argwöhnisch Acht gehabt. Und das werden sie bei euch auch tun. Wir erinnern uns ganz genau, wie sie Jesus in seinen Worten fangen wollten. Sie haben ihm sozusagen die Worte im Mund umgedreht. Und wir wissen, eins der Vorwand, den sie brachten, um Jesus ans Kreuz zu bringen, war, er hat gesagt, dass er den Tempel abreißen wird und in 3 Tagen aufrichten wird. Ja, wir wissen das heute, dass Jesus es gemeint hat von seinem eigenen Leib. Aber sie haben das dann politisch nutzen wollen und haben ihm das unterstellt, dass er das Volk aufrührt, zu einem Aufstand, wie auch immer, zu widersetzen, sich der Obrigkeit zu widersetzen. Und die Ursache für dieses Verhalten, das diese Menschen haben, indem sie auf euch verfolgen werden und auf eure Reden argwöhnisch Acht haben werden, ist, sie werden das tun um meines Namens willen, um Jesu Christi willen. Weil, das sagt Jesus hier, diese Menschen, sie kennen weder mich noch den, der mich gesandt hat. Das hat er den Juden immer wiederholt gesagt, dass sie weder ihn kennen noch den, der ihn gesandt hat, den Vater. Und dabei hatten diese Menschen doch alle Voraussetzungen gehabt, damit, dass sie ihn erkennen konnten. Und Jesus sagt das hier in diesen folgenden Versen. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Also Jesus meint hier die Sünde nicht im Allgemeinen, dass sie keine Sünde hatten, denn wir wissen, dass jeder Mensch, der in diese Welt kommt, die Sünde in sich trägt. Aber er meint hier die Sünde des Unglaubens, dass sie ihm nicht glaubten, und die Sünde der Verwerfung. Hier war Jesus, wie er selbst sagte, ich bin zu den Meinen gekommen, in das Meine. Aber sie haben mich nicht aufgenommen, sie haben mich abgelehnt. Wenn ich nicht zu ihnen geredet hätte, wenn ich nicht meine Wunder vor ihnen getan hätte, so hätten sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Und jetzt aber habe ich das getan und sie haben keine Entschuldigung. Und er sagt es noch einmal, wer mich hasst, der hasst auch den Vater. Die Juden behaupteten zwar, Gott zu lieben, das haben sie immer wiederholt zum Ausdruck gebracht. Sie gehören zu Gott, sie lieben Gott, aber seinen Gesandten, den haben sie abgelehnt. Nicht nur das, sie hassten ihn. Sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Und Jesus sagt hier, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Auch weil er diese Werke getan hat, die ihn ganz deutlich als den Messias identifizierten, haben sie ihn abgelehnt. Er hat es wiederholt gesagt, zum Beispiel in Johannes 10, Vers 32 oder im Kapitel 14, Vers 11, wo er sagt, glaubt doch wenigstens meiner Werke willen. Und dennoch glaubten sie nicht. Und er sagt es so, ich würde sagen, mit einem Bedauern im Vers 25, wo er sagt, dies geschieht und es erfüllt sich wortwörtlich, was in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Er zitiert hier einen Psalm, es ist der Psalm 69. Und dieser Psalm, den schreibt David und beschreibt seine Situation, wo er ohne Ursache gehasst wird. Aber diese Aussage wird als eine prophetische Aussage gesehen, die sich auf den leidenden Messias auch anzuwenden ist. Und mit anderen Worten wollte Jesus hier sagen, selbst David wurde gehasst. Und er wurde gehasst ohne Ursache. Erst recht werden sie den hassen, der sein Nachkomme ist. Nach der menschlichen Linie war Jesus der Nachkomme Davids und somit weitet sich dieser Hass auch auf ihn aus, als auf den zukünftigen verheißenen König, der auf dem Thron Davids einmal sitzen wird. Und hier erfüllt sich dieses Wort an ihm. Und wir lesen weiter in Verse 26 und 27. Und in diesen zwei Versen, da sehen wir, wie das Zeugnis des Heiligen Geistes sich in uns fortsetzt. Da lesen wir folgende Worte. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also hier wird das Kommen des Heiligen Geistes noch einmal von Jesus ausdrücklich erwähnt und er nennt ihn den Beistand. Mit anderen Worten, oder das griechische Wort hier bedeutet soweit wie der Herbeigerufene. Und man übersetzt das mit den Beistand, den Tröster oder der einem zur Seite steht. Als, mit anderen Worten auch zum Beispiel als Anwalt, als einer, der unsere Sache vertritt. Und wenn dieser kommen wird, der von Gott ausgeht, der Heilige Geist ist der, der von Gott selbst ausgeht, der Geist Gottes. Und der wird von Jesus Christus gesandt. So sagt es Jesus, ich werde ihn euch senden. Es ist der Geist der Wahrheit, weil er in den anderen Versen sagt, es ist der Geist der Wahrheit, der euch auch in alle Wahrheit leiten wird. Und wenn dieser Beistand kommen wird, so wird er von mir Zeugnis geben. Er wird von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben. Also hier ist einer, der aus der himmlischen Perspektive bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist der Heilige Geist. Und auch ihr werdet Zeugnis geben aus eurer menschlichen Perspektive, wie ihr mit Jesus Christus den ganzen Weg gegangen seid und ihn beobachtet habt und gesehen habt, wie er gehandelt hat, was er geredet hat, wie er war, wie er lebte, wie er liebte, wie sich die Liebe des Vaters in ihm widerspiegelte. Und so werdet ihr Zeugen sein, genauso wie der Heilige Geist Zeugnis abgeben wird. Und wir sehen, dass sich das zum Beispiel an Pfingsten erfüllt hat. Es hat sich an Pfingsten ganz sichtbar für alle erfüllt, wie durch den Heiligen Geist diese ängstlichen Jünger, die Jünger, die nicht in eine rabbinische Schule in dem Sinne gegangen sind. Die sind schon in einer rabbinischen Schule in dem Sinne gewesen, weil sie mit Jesus mitgegangen sind und dennoch nicht in einer öffentlichen Schule studiert haben. Und diese werden von dem Heiligen Geist gebraucht, um wirksam ein Zeugnis zu sein. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, wo Petrus eine Predigt bringt und er bezeugt mit einfachen Worten, wie sie mit Jesus gewandelt sind. Und aufgrund dieser Predigt bekehren sich dann Tausende. Und wie er zum Beispiel auch selbst schreibt, Apostel Petrus, in 1. Petrus 3, Vers 15, und da sagt er folgendes: Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also sie sollten auf jeden Fall bereit sein zu einem Zeugnis, bereit sein zu bezeugen, das, woran sie glauben, Und das in einer Haltung der Sanftmut und der Ehrerbietung. Und Jesus Christus sagt das in Matthäus 10. Matthäus 10, Verse 19 und 20. Da sagt er Folgendes: Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn er wird es euch in jener Stunde, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gegeben hat, den Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben, in denen der Heilige Geist wohnt. Und der Heilige Geist, der sie dann auch in solchen Situationen, in schwierigen Situationen, in Situationen, wo man vielleicht, sag ich mal, an seine Grenzen, an seine menschlichen Grenzen gebracht wird, dennoch ein klares, ein deutliches Zeugnis sein darf. Und das ist dann nicht aus der menschlichen Kraft, sondern der Heilige Geist bewegt es. Und da erfüllt sich genau das, was Jesus hier seinen Jüngern vorausgesagt hat und gesagt hat: Ihr werdet es tun. Ihr werdet zwangsläufig ein Zeugnis sein. Ich möchte kurz zur Anwendung kommen und das nur in kurzen Stichpunkten machen. Weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, so sind auch wir befähigt und somit auch berufen. Mehr noch, wir sind verpflichtet, unsere Nächsten und vor allem unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Und das soll ein überaus wirksames Zeugnis in dieser Welt sein, wie Jesus es sagte: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zweitens, Jesus hat uns auserwählt. Und er hat uns eine Bestimmung gegeben, damit wir hingehen und bleibende Frucht wirken. Eine Frucht, die sich nicht nur im Glaubenszeugnis äußert, was wichtig ist, aber auch sich in unseren Werken, in dem, was wir tun, in dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, zum Ausdruck bringt, verwirklicht oder zum Ausdruck gebracht wird. Drittens, wenn wir Jesus kompromisslos und konsequent nachfolgen werden, so dürfen wir uns nicht verwundern, dass der Hass dieser Welt uns entgegenschlagen wird. Darauf müssen wir gefasst sein und das ist normal. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, sondern es ist normal. Und das sollte uns nicht aus der Bahn werfen, sondern vielmehr darin bestätigen, dass wir hier leiden um Jesu Christi willen. Und das sollte uns Freude geben, genauso wie es die Jünger damals taten, als sie um Jesu Namens willen verfolgt wurden und geschlagen wurden. Und sie freuten sich. Viertens, durch den Geist Gottes, der in jedem wiedergeborenen Menschen wohnt, sind wir befähigt, als furchtlose und glaubwürdige Zeugen Jesu aufzutreten. Und das sollte uns ermutigen, ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Amen.